Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie.
Es ist einfacher, sich mit irrigen Meinungen auseinanderzusetzen, als gegen Gleichgültigkeit anzukämpfen.
Das sagt der Osteuropa-Experte Martin Schulze-Wessel. Gegen irrige Meinungen ankämpfen, das ist an den Schulen in den USA derzeit nicht leicht. Der dortige Kulturkampf schlägt die nächste Volte. Gegen Gleichgültigkeit kämpft die Web-Individualschule in Bochum. Und dann geht es bei uns bei Campus und Karriere heute auch noch um einen Unternehmer mit 15 und das Gründen über 50. Online-Unterricht seit Beginn der Corona-Pandemie in jeder Schule bekannt, wenn auch nicht immer beliebt. Den gibt es an einer Schule schon seit 20 Jahren, an der privaten Web-Individualschule in Bochum. Sie unterrichtet Kinder aus ganz Deutschland, die wegen einer schweren psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung von der Schulpflicht dauerhaft befreit sind. Der Unterricht ist maßgeschneidert und intensiv, ein Lehrer, ein Schulkind. So gelingt es, die Kinder wieder zu motivieren, sie mitzunehmen bis zu einem Schulabschluss. Kein Kind soll zurückbleiben. Doch wenn es nach der NRW-Schulministerin geht, so hat es Kai Rüßberg erfahren, soll damit nun Schluss sein.
Die Entwicklung ist fürs Kindeswohl und für die Inklusion eine Katastrophe.
Sarah Lichtenberger, Leiterin der Web-Individualschule in Bochum, ist verärgert über das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen. An ihre Schule kommen Kinder, wenn sie als unbeschulbar gelten und deshalb von der Schulpflicht befreit sind. Darunter viele tragische Schicksale.
Wir beschulen Kinder und Jugendliche, die Mobbing-Erfahrungen gemacht haben, traumatisierte Kinder, die bei einem Amoklauf in der Schule dabei waren, Asperger-Autisten, körperlich erkrankte Kinder mit Transplantationen, Krebserkrankungen, die eben in der Regelschule aktuell nicht beschult werden können.
Bei manchen dauert es Jahre, um so viel Vertrauen aufzubauen, dass sie wieder an einem Schulunterricht teilnehmen können. In Bochum wird schon seit 20 Jahren komplett virtuell unterrichtet. In einer 1:1-Betreuung haben die Kinder ihre eigene Lehrkraft und kommunizieren zusammen über Skype. Das heißt, die Kinder wohnen und lernen über ganz Deutschland verteilt. Nur einmal am Ende ihrer Schulkarriere kommen sie nach Bochum, um zur Abschlussprüfung zu gehen, persönlich begleitet von ihren Lehrern oder Lehrerinnen und falls nötig auch Therapeuten.
Wir hatten vorher eine feste Kooperationsschule, wo wir mit den Therapeuten, mit den Kindern Schulbegehungen machen konnten, wo wir vor Ort waren an der Prüfung.
So konnten sie sich an den Ort gewöhnen und auf die Prüfung innerlich vorbereiten.
Wir haben teilweise die Prüfung auf einer Picknickdecke vor der Tür gemacht. All das ist uns jetzt gestrichen worden und das ist für die Psyche und für die Entwicklung dieser Kinder sehr dramatisch.
Das Schulministerium in NRW hat angekündigt, ab dem kommenden Jahr gar keine Prüfung für Kinder aus anderen Bundesländern mehr durchzuführen. Schon in diesem Jahr wurden die Prüfungen aufgesplittet und nicht mehr zentral in Bochum, sondern verteilt in ganz NRW abgenommen.
Wir haben aktuell 16 Prüfungsorte. Wir entsenden jetzt Teams an die jeweiligen Prüfungsorte. Und so kann es natürlich sein, dass der Schüler XY nicht von seinem Lehrer, sondern von einem Lehrer betreut wird. Aber Ziel ist es jetzt erstmal, Schadensbegrenzung zu betreiben und versuchen, dass man wenigstens vor Ort ist.
Von 120 Kindern, die eigentlich in diesem Jahr bereit gewesen wären, ihre Prüfung abzulegen, sind mehr als die Hälfte abgesprungen, nachdem klar war, dass sie dafür teils ganz allein an fremde Schulen reisen müssen, ohne zu wissen, was und wer sie an dem Ort erwartet. Auch die Tochter von Silvia Klare wollte ursprünglich ihren Realschulabschluss machen, aber dann verließ sie der Mut.
Und dann hieß es, in jedem Fach muss eine mündliche Prüfung abgelegt werden. Und ab dem Zeitpunkt war für sie klar, das kann ich nicht. Da melde ich mich ab.
Für die Familie war das ein Tiefschlag. Die Tochter ist Angstpatientin und kann nicht alleine in fremde Gebäude gehen. Um im Fernunterricht an der Web-Individualschule mitzumachen, dauerte es anfangs etwas, aber danach lief es immer besser. Und so schaffte sie in den vergangenen Jahren den Hauptschulabschluss. Doch jetzt ist der nächste Bildungsschritt in Gefahr.
Ich habe das alles nicht mehr verstanden, warum da so viele Steine in den Weg gelegt werden. Unsere Kinder, die schon gehandicapt sind, die einen normalen Schulbetrieb nicht leisten können. Wir waren so froh, dass wir diese Schule 2018 gefunden haben.
Wenn Kinder im normalen Schulbetrieb nicht mehr beschult werden können, dann werden sie von Jugendämtern oder Sozialhilfebehörden an die Webschule geschickt. So sollen sie trotzdem eine angemessene Schulbildung erlangen. Im Regelfall übernehmen die Ämter alle Schul- und auch die Prüfungskosten. Doch der Aufwand, sagt die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW, sei einfach zu groß. Jochen Ott, Landtagsabgeordneter der SPD, kritisiert diese Haltung.
Wir brauchen deutschlandweit ein Angebot für eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen. Und zwar nicht, weil irgendwelche verrückten Helikoptereltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, sondern weil die Kinder besondere Herausforderungen haben. Und für diese Kinder braucht es einen einfachen Zugang, einen Schulabschluss zu erreichen.
Im Schulausschuss des Landtags trug die Regierung vor, dass sie für die ursprünglich geplanten 120 Prüflinge einen gewaltigen Personalbedarf hätte. Die Zahl des Lehrpersonals für Aufsicht und Prüfung summiere sich auf fast 2000.
Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, weiß man, dass insbesondere Kinder, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, da gibt es psychologische Probleme. Und dann muss man alles dafür tun, dass die Hürde, einen Abschluss zu erreichen, niedergerissen wird und nicht neue Hürden aufbauen.
Schulministerin Yvonne Gebauer wollte sich dazu auf Anfrage des Deutschlandfunk nicht persönlich äußern. Aus ihrem Ministerium heißt es nun, man plane für die Zukunft ein eigenes Angebot aufzubauen, das auch digital gestützten Unterricht am Wohnort ermöglicht. Ziel sei es, alle Kinder in den Regelunterricht zurückzuführen.
Vorhin haben wir ihn schon mal kurz gehört, jetzt etwas mehr von Martin Schulze-Wessel zum Thema Ukraine im Schulunterricht.
Der größte Gegner sozusagen für den Geschichtsunterricht ist immer die Ignoranz. Also es ist einfacher, sich mit irrigen Meinungen auseinanderzusetzen, als gegen Gleichgültigkeit anzukämpfen. Und man muss eben bei der Ukraine sich klar machen, dass sie überhaupt nicht weit entfernt ist von Deutschland, dass alles, was dort geschieht, uns auch betrifft.
Ja, und deshalb ist das Thema eines, das nicht nur im Geschichts-, sondern auch im Politikunterricht in diesen Wochen eine große Rolle spielen muss. Aber wie viel Zeit bleibt dafür letztlich? Lehrermangel, Unterrichtsausfall, schon mit dem Regelstoff kommen viele Klassen nicht hinterher. Schüler und Lehrkräfte beklagen das gleichermaßen. Und auch andere wichtige Themen wie die Klimakrise oder Landtagswahlen hätten viel zu wenig Raum. Morgen bei Campus und Karriere ist das unser Thema. Über Krieg und Krisen sprechen. Was kann politische Bildung in der Schule leisten? Sie können sich beteiligen per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder telefonisch unter 00800 44 64 44 64. Schon jetzt ist der AB geschaltet. Und während wir in Deutschland aktuell um ausreichende und umfassende Bildung für alle Schülerinnen und Schüler ringen, tobt in den USA ein Kulturkampf in den Schulen.
Campus und Karriere. International.
Die US-Republikaner haben unter Präsident Donald Trump Schulen zu den Orten gemacht, an denen sie ihre Basis mobilisieren. Erst gab es Proteste gegen Impf- und Maskenpflicht, dann folgten Forderungen, dass es keinen Unterricht mehr geben solle, der sich mit Rassismus in der US-Geschichte oder mit Sexualität auseinandersetzt. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat einen weiteren Feind nun ausgemacht, dem sich aus seiner Sicht Schulen besonders widmen sollten, den Kommunismus. Keine Beachtung schenkt er dagegen dem Bericht des US-Innenministeriums, wonach hunderte Kinder in Schulen für indigene Kinder starben. Woran soll oder sollte in US-Schulen erinnert werden? Kerstin Zillen berichtet.
Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat Ambitionen, US-Präsident zu werden. Und er weiß, dass er potenzielle Wähler am besten mit gemeinsamen Feindbildern mobilisiert. In Florida, wo tausende Flüchtlinge aus Kuba und ihre Nachfahren leben, heißt sein neuestes Feindbild Kommunismus. DeSantis führte im Bundesstaat einen Tag der Opfer des Kommunismus ein.
Today I am signing HB 395, which will officially designate November 7th as Victims of Communism Day.
An jedem 7. November ist es vom nächsten Jahr an in Floridas Schulen Pflicht, mindestens 45 Minuten Unterricht über kommunistische Diktatoren und deren Opfer abzuhalten. Das sei ein notwendiges Gegengewicht zu marxistischer Propaganda, mit denen demokratische Politikerinnen und Politiker Schülerinnen und Schüler nach wie vor indoktrinierten, so Gouverneur DeSantis.
You can see at a college campus students flying the hammer and sickle from the old.
An Colleges und Universitäten schwenken Studierende Flaggen mit dem sowjetischen Symbol von Hammer und Sichel. Sie tragen Che Guevara-T-Shirts und verehren Mao Zedong. Sie ignorieren das Böse, das der Kommunismus weltweit verbreitet hat. Der Tag zur Erinnerung an Opfer des Kommunismus wurde 2017 vom damaligen Präsidenten Donald Trump eingeführt und wird inzwischen von 6 US-Bundesstaaten auf unterschiedliche Weise gewürdigt. Floridas Gouverneur ist der Erste, der die Pflicht zum Kommunismusunterricht eingeführt hat. Verboten hat DeSantis dagegen bereits Unterricht über Geschlechtsidentität und die rassistische Vergangenheit der USA. Mit keinem Wort reagierte er auf den Bericht der US-Regierung, wonach hunderte Kinder aus indigenen Stämmen in mehr als 400 staatlichen Internaten in 37 US-Bundesstaaten misshandelt wurden und gestorben sind.
For more than a century, tens of thousands of indigenous children were taken from their communities.
Innenministerin Deb Haaland warnte bei der Vorstellung des Berichts davor, dass die tatsächlichen Opferzahlen vermutlich viel höher sind, als bisher nachzuweisen ist. Vom frühen 19. Jahrhundert bis 1969 wurden Kinder der Ureinwohner zwangsweise in diese Internate geschickt. Sie wurden dort militärisch gedrillt, zu körperlicher Arbeit gezwungen, von ihren Familien und ihrer Kultur entfremdet. Auch Vorfahren der Ministerin wurden in solchen Internaten erzogen. Deb Haaland.
The fact that I am standing here today as the first indigenous cabinet secretary.
Dass ich hier heute als erste indigene Ministerin in der US-Geschichte stehe, ist ein Beweis für die Kraft und das Durchhaltevermögen der Ureinwohner. Ich bin hier, weil meine Vorfahren nicht aufgegeben haben. Ich stehe auf den Schultern meiner Großmutter und meiner Mutter.
I stand on the shoulders of my grandmother and my mother.
Deborah Parker, Vorsitzende der Nationalen Koalition zur Heilung der indigenen Internatserfahrung, ist Co-Autorin des Regierungsberichts. Sie sagt in einem Interview mit dem Fernsehsender PBS, es sei höchste Zeit, die Wahrheit über diese Internate auch an Schulen und Universitäten zu unterrichten.
The stories are so enormous and we know these stories.
Die Geschichten sind so ungeheuerlich und wir kennen sie so gut. Unsere Stammesältesten haben sie uns so oft erzählt. Wir warten nun darauf, dass die Regierung, dass Kirchen und andere sie auch erzählen. In Florida wird das sicherlich nicht so schnell passieren. Gouverneur DeSantis kritisierte im vergangenen Jahr Joe Biden, der als erster US-Präsident den Feiertag für Eroberer Christopher Columbus in einen Feiertag für indigene Völker umwandelte. Das sei nur Teil einer ultralinken Agenda, die die USA für alles Böse in der Welt verantwortlich mache, anstatt sie als Macht des Guten anzuerkennen.
We're here to share a story, to share a truth that has not been told for generations.
Deborah Parker hält dem entgegen, dass nur wenn die USA lange unterdrückten Wahrheiten ihrer dunklen Vergangenheit ins Auge sehen, eine Hoffnung auf gemeinsames Heilen besteht.
The hope is that we come together as a nation to not only tell of these truths, but also to begin to heal together.
We'll be right back.
neben der Schule arbeiten. Das tun Jugendliche ganz gerne, um das Taschengeld aufzubessern. Aber schon selbst ein Unternehmen führen, das dürfte eher selten sein. In Baden-Württemberg lebt und arbeitet einer dieser seltenen Schüler-Geschäftsmänner. Er ist der jüngste Ölmüller. Karin Wehrheim hat ihn besucht.
Es duftet würzig, nussig bei Paul Bältle in Beuron. Der schlaksige Jugendliche, der immer Hut trägt, zeigt stolz im Fachwerkhaus an der Donau seinen Hofladen, seine Packstation, seine Apfelanlage. Die Ölmühle läuft auf Hochtouren. Raps rauscht durch Rohre in den Vorratsbehälter. Bis zu 30 Tonnen verarbeitet er pro Monat.
Die macht so um die 800 bis 900 Liter Öl am Tag dann, also in 24 Stunden.
Die Ölmühle dampft, am Ende fällt der lauwarme grüne Rest in einen Schacht in den Keller.
Ich muss einmal am Tag meine Reste, den Presskuchen leeren. Und das sind dann so, ja, 2-3 Tonnen circa sind das so am Tag. Aber
der Presskuchen wird zu Tierfutter, denn Paul ist Nachhaltigkeit wichtig. Mit 12 hat er von seinem Vater eine Handölmühle geschenkt bekommen. Jetzt beschäftigt er mehrere Voll- und Teilzeitkräfte.
Ja, mein Vater, ich habe meine Mutter, ich habe meinen Onkel. Wir haben jetzt nur mal einen Arbeiter. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich immer meinen Onkel anrufen. Der Elmar, der kommt immer und ich habe nur mal ein paar Leute. Mein Bruder hilft immer mit und na, sonst steht es ja heute gegangen.
Für Vater Jürgen und Mutter Yvonne Bältle kam das gerade recht. Das Jugendhostel, das sie betrieben haben, musste wegen der Corona-Pandemie schließen.
Wenn Sie mir vor 3 Jahre erzählt hätte, dass mein Großer irgendwann mal anfängt, Öl zu pressen und die ganze Familie da davon lebt, dann hätte ich gesagt, Sie sind verrückt.
Paul sei schon immer speziell gewesen, sagt sie, voller Power. Als Kleinkind nicht gekrabbelt, sondern gleich gelaufen.
Der hatte schon immer irgendwie so wie Hummeln im Arsch und wollte immer los und weg und rennen und schrauben und ja.
Paul selbst nennt es:
Ich bin nicht ganz normal. Ich hatte damals schon, wo wir die Jugendherberge hatten, hatte ich so einen Rollkoffer und dann habe ich da immer Süßigkeiten an die Schüler verkauft. Das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Wenn Geschäft machen und was verdienen, das war schon immer das, was ich wollte.
Dabei geht der 15-Jährige noch zur Schule.
Ein bisschen Bildung brauchst du immer. Also jetzt mache ich gerade die 10. Klasse. Aber was ich nur machen will, also ich will nur mein Abi fertig machen. Dass sie irgendwas im Kopf haben und dass sie auch ein schönes Zeugnis haben, das braucht man ja auch immer. Und meine Schreinerlehre, also das will ich dann auch machen, dass ich auch irgendwas handwerklich kann.
Wenn Paul von der Schule kommt, kümmert er sich um Rapsvorräte und neue Ölkompositionen mit Schwarzkümmel, Leindotter und Kräutern. Pauls neuestes Projekt, eine weitere Apfelanlage bauen. Die er jetzt hat, hat er in Frankreich gefunden und mit einem Schlosser und Elektriker aus der Nachbarschaft passend gemacht.
Und das haben wir da so zusammen bestellt. Jetzt wollen wir dann eine zweite Mühle kaufen, weil die uns jetzt dann bald nicht mehr ausreicht.
Ohne sein Team ginge gar nichts, lacht der 15-Jährige. Und ohne Kunden auch nicht.
Meine Kunden, das ist das Allerschönste von allem. Wenn du da so Kunden hast und die kommen zu dir in den Hofladen und die schwärmen von deinen Öle und den Sachen, wo sie damit kocht haben, das ist so wunderschön. Also das ist das Allerbeste von allem.
Tschüss.
Der jüngste Ölmüller in Baden-Württemberg, mit 15 Jahren schon Geschäftsmann. Gleich wollen wir mal schauen, wie es ist, erst mit 50 zu gründen. Mehr Menschen in Deutschland gründen. Im vergangenen Jahr waren es 336.000 Existenzgründungen. Und das, obwohl die Corona-Pandemie es Dienstleistern und Unternehmen mit Publikumsverkehr nicht gerade leicht gemacht hat. Aber selbstständig zu sein, sein eigener Chef oder eigene Chefin, das scheint ungemein attraktiv und das in allen Altersgruppen. Seit Jahren wächst die Zahl der Menschen mit viel Lebens- und langer Berufserfahrung, die darüber nachdenken, wie sich der Traum von der eigenen Firma umsetzen lässt. Stefanie Gebert aus unserer Bildungsredaktion hat sich diese Gruppe mal genauer angeschaut. Frau Gebert, wie groß ist denn die Gruppe der älteren Gründungswilligen?
Ja, dazu muss man natürlich ein paar Zahlen kennen und nennen. In Deutschland ist die Bevölkerungsgruppe der über 50-Jährigen sehr hoch und wächst. Stichwort Babyboomer-Generation. Hierzulande sind es aktuell rund 35 Millionen Menschen, die 50 plus sind. Und das bei einer Gesamtbevölkerung von mehr als 83 Millionen. Da steckt also auf jeden Fall Potenzial drin. Die Körperstiftung hat vor einiger Zeit mal die 50- bis 70-Jährigen befragt, unter anderem zu ihren Zukunftsaussichten und Plänen. Und davon haben gut 3/4 gesagt, dass sie sich nochmal einen Neustart gut vorstellen können. Das bringt oft die Lebensphase mit sich, in der Menschen ab 50 sind. Das jedenfalls sagt Ralf Sange. Er berät seit Jahren Menschen in der dritten Lebenshälfte, die eine Firma gründen wollen.
In dem Übergang in die dritte Lebensphase, da kommt irgendwie so eine Lebenskrise. Da kommt ein Umbruch, neue Orientierung. Man hat ja viele Schritte hinter sich. Die Kinder sind aus dem Haus, das Nest ist leer. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass man sich fragt, ja, was mache ich jetzt? Also eigentlich müsste da noch was kommen und ich hätte ja auch Ressourcen, ich habe ja auch Möglichkeiten.
Und diese Möglichkeit wollen viele ab 50 nochmal richtig nutzen, denn so die Erfahrung, viele haben noch 20, 25 Jahre durchaus produktive Jahre vor sich.
Die heute 50, 60-Jährigen sind ja ganz anders unterwegs als frühere Generationen, die sich zum Teil ja auch nach schwerer körperlicher Arbeit auf die baldige Rente gefreut haben. Welches sind denn so Motive, spät im Leben nochmal was Neues anzufangen und zu gründen?
Ja, das ist natürlich recht unterschiedlich und sehr individuell. Oft aber ist es so, wie gerade schon gehört, dass es auch um die Sinnfrage geht und nicht mehr nur unbedingt um die monetäre Versorgung, um die monetäre Frage, sondern was gibt mir Motivation, wo möchte ich mich nochmal engagieren? Manchmal sind es auch fehlende Aufstiegschancen in dem Beruf, in dem der oder diejenige gerade steckt, oder die Frage, gefällt es mir bei meinem derzeitigen Arbeitgeber eigentlich noch und möchte ich vielleicht lieber Entscheidungen eigenständiger treffen. Und Ideen für eine Firmengründung können aus der eigenen Berufserfahrung ja durchaus entstehen. Und das ist überhaupt die antreibende Kraft, also die Motivation bei Firmengründungen, egal welchen Alters. Dieser Aha-Effekt, bei dem jemand auf eine tolle Idee gekommen ist, was die Welt noch braucht oder sie vielleicht ein Stückchen besser macht. Und dann auch bei einem zähen Prozess, der so eine Gründung ja auch bedeutet, diese Umsetzung trotzdem noch weiter vorantreibt und für diese Idee brennt, nennt man auch Gründergeist. Der jüngste Gründungsmonitor, der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der besagt übrigens, dass zuletzt in Deutschland etwa 10% aller neuen Firmen von Menschen 50 plus aus der Taufe gehoben wurden. Und wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Jahre so anschaut, dann ist diese Zahl zwar langsam, aber kontinuierlich angewachsen.
Gründergeist, Sie haben es gerade schon gesagt, ist eine Voraussetzung. Aber bei Menschen über 50 würde man ja denken, dass auf der anderen Seite vielleicht die Risikobereitschaft gar nicht so groß ist. Was sind die Ressourcen, die diese Altersgruppe dennoch mitbringt für eine Neugründung?
Ja, viele ältere Gründerinnen und Gründer können meist auf lange Jahre Lebens- und auch Berufserfahrung natürlich zurückgreifen. Sie haben sich eine Expertise erworben. Und nicht zu unterschätzen ist auch, dass Gründerinnen und Gründer in einem höheren Alter sehr wahrscheinlich auch auf ein gewisses finanzielles Polster zurückgreifen können. Wobei Fachleute in diesem Bereich unbedingt warnen, natürlich geht es nicht darum, die eigene Altersvorsorge da aufs Spiel zu setzen. Also zum Beispiel das abbezahlte Häuschen jetzt als Startkapital in die neue Firma einzubringen oder an Rücklagen zu gehen, die noch für spätere Jahre gebraucht werden. Dazu nochmal Gründerberater Ralf Sange.
Risikofrei gibt es nicht. Das ganze Leben ist irgendwo ja auch ein Risiko am Ende. Aber risikoarm, das kann man durchaus machen. Und dazu gehört, dass man den finanziellen Bedarf gering hält. Das ist halt einfach eine Frage auch des Geschäftsmodells, der Organisation. Da kann man viel bewegen, hat man natürlich als Gründer so keine Ahnung von. Deswegen ist es ja auch empfehlenswert, sich Experten an die Seite zu holen, die diese Erfahrung halt haben, auch über Netzwerkkontakte verfügen.
Also Netzwerken ist ganz wichtig und natürlich verfügen Menschen Ü50 meist über ein gutes Netzwerk aus der Zeit ihrer Berufstätigkeit, aber natürlich auch aus dem eigenen Sozialleben. Plus die Vernetzung mit anderen, die gegründet haben, um Themen zu besprechen, wie zum Beispiel Finanzen oder Werbung. Und sich da nochmal Expertise zu holen, das ist ganz wichtig, so hat der Experte mir weiter erzählt. Und er rät vor einer Gründung unbedingt auch dazu, ganz genau zu schauen, was sind denn eigentlich meine Kompetenzen? Wie kann ich die für eine Gründung nutzen und wo habe ich sowas wie weiße Flecken und braucht da Unterstützung, die ich mir dann dringend auch holen sollte.
Sich Unterstützung holen und nicht blauäugig gründen, das sollte bei Menschen über 50 allein schon aufgrund der Lebenserfahrung kein Problem darstellen. Stefanie Gebert, danke für diese Information. Und damit geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Ich bin Thekla Jahn und blicke auf die nachfolgende Sendung Corso Kunst und Pop. Da geht es um das Thema keine Zukunftsmusik mehr, die neue Musikwelt im Metaversum Roblox.